Vater im Himmel, wir loben dich, weil du alles geschaffen hast. Wir preisen dich, weil du dich für uns interessierst, auch wenn wir so oft auf anderen Wegen sind. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Wir loben dich. Amen. Wir haben auf Gott geschaut. Und jetzt wollen wir noch mehr in das Wort Gottes schauen. Christoph Noll von der DIPM ist da und wird uns das Wort Gottes auslegen. Ich möchte noch schön für ihn beten. Vater im Himmel, segne jetzt den Christoph. Gib ihm Ruhe ins Herz, deinen Frieden, dass er deine Wahrheit verkündigen kann, dass er uns erbaut, dass er uns stärkt in die neue Woche und öffne unsere Herzen, dass wir hören, wie Jünger hören. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ach du liebe Zeit. Ah, die Kinder dürfen zum Kindergottesdienst gehen und zur Sonntagsschule und sonst wohin, zu Megges. Gerne geschehen. Da gehe ich jetzt gleich mit. Ja, schön, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen. Und ich muss sagen, mir geht es gerade richtig gut. Wir hatten gestern einen genialen Tag in Lonsingen. Wir hatten knapp 100 Mitarbeiter eingeladen, die bei uns in Freizeiten ehrenamtlich mitarbeiten. Und unser Ziel war es, und dass wir uns bei ihnen bedanken. Es war richtig cool, hat echt Laune gemacht. Und das wird hoffentlich wieder vorkommen. Dann komme ich ja gerade immer wieder aus dem Allgäu und würde jetzt am liebsten darüber erzählen, aber das mache ich später. Es geht um das, was in der Bibel steht. Wir dürfen Gottesdienst feiern und Gottesdienst geht es natürlich immer um das Wort Gottes. Und ich habe festgestellt, beim letzten Mal, als ich hier gepredigt habe, war es ein Familiengottesdienst. Da ging es um eines der 10 Gebote. Heute bin ich dran, es geht um eines der 10 Gebote. Wer hätte das gedacht? So ist es manchmal, ne? Und ich möchte mal ganz kurz starten, die Frage in den Raum werfen, warum gibt's eigentlich die 10 Gebote? Wenn ich so unterwegs bin, kommt ganz oft, ah, Gott ist so eine Spaßbremse. Der sagt immer, das darfst du nicht und wehe und so und mach nicht. Ach, ich weiß gar nicht, was für einen Gott die kennen. Also ich kenne einen anderen Gott. Mein Gott ist keine Spaßbremse. Sonst wäre ich nicht da. Ja? Sonst wärt ihr nicht da. Gott ist keine Spaßbremse. Er gönnt uns ganz viel. Warum gibt es die 10 Gebote? Und wenn ich mit Kindern über das Wort Gottes rede und über die Bibel rede, dann versuche ich diesen Punkt ganz oft einer Leitplanke klarzumachen, auf der Autobahn. Wir waren vor 4, 5 Jahren mal unterwegs, zu zweit, mein Kollege und ich. Es war Januar, leicht Schnee auf der Autobahn. Ich bin gemütlich mit 100, 110 auf der Autobahn gefahren, rechte Spur. Und dann kommt ein BMW an, kommt ins Schleudern, haut uns hinten links rein und das Auto bricht aus. Wir knallen an die Mittelleitplanke, rollen zurück und bleiben auf dem Standstreifen stehen. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert, als das Auto im Eimer war. Wir sind ausgestiegen. Es hat noch keine Minute gedauert. Ich habe mit der Polizei telefoniert, gab es einen zweiten Unfall. Dann habe ich die Polizei nochmal angerufen und während ich mit denen rede, gab es den dritten Unfall. Und ich bin dankbar, dass es da eine Leitplanke gab. Jetzt können wir sagen, ach, das sind echt Spaßverderber. Jetzt bauen diese blöde Dinger auf die Autobahn und ich kann gar nicht da fahren, wo ich will. Hey, ich glaube, wir sind alle so klug, dass wir sagen, das hat einen Grund. Und wenn es da keine Leitplanken gäbe, dann wären wir oft in den Gegenverkehr gekommen. Und das wäre vielleicht nicht so gut ausgegangen. Warum gibt es die 10 Gebote? Und ich finde dieses Bild mit den Leitplanken gar nicht so schlecht. Gott ist keine Spaßbremse. Aber Gott möchte, dass mein Leben funktioniert. Und deswegen braucht es Regeln, deswegen braucht es die 10 Gebote, in dem es letztens darum geht, wie können wir denn ein Leben mit Gott leben und wie können wir ein Leben miteinander leben, was funktioniert. Und wenn ich aus diesem Blick die 10 Gebote sehe, sage ich, nö, Gott ist keine Spaßbremse. Er hat sich was dabei gedacht. Das tut Gott übrigens immer. Wenn er etwas tut, hat sich was dabei gedacht. Das mache ich nicht immer. Ich denke nicht immer mir was, wenn ich was tue, aber bei Gott ist es anders. Und wenn wir mal gucken, wo das steht, 2. Mose 20, die 10 Gebote, was ist ein paar Kapitel vorher passiert? Mose hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt. Die kannten die 10 Gebote noch gar nicht. Die gab es erst dann ein bisschen später. Aber das Ziel war letzten Endes, dass das Volk Gottes Gott dient. Deswegen hat Gott sie rausgeholt. Das können wir auch nachlesen in der Bibel. Und dann sind sie los. Es gab die 10 Gebote. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ach komm, wir sind ja unter uns. Wer von euch würde behaupten, er schafft es immer, die 10 Gebote einzuhalten? Komm, Arno, melde dich mal. Nein, hey, ganz ehrlich, schön, dass ihr da seid, seid in guter Gesellschaft. Wir schaffen es gar nicht, die 10 Gebote einzuhalten. Und ich habe beim Vorbereiten für die Predigt einen Satz gefunden. Ich lese euch den mal vor. Mal gucken, ob ihr der gleichen Meinung seid. Da steht Folgendes. Die Gebote sind dir nicht in erster Linie gegeben, damit du sie hältst, sondern damit du erkennst, dass du sie nicht halten kannst und sie dich somit zu deinem Retter führen. Ich lese es nochmal vor. Die Gebote sind dir in erster Linie nicht gegeben, damit du sie hältst, sondern damit du erkennst, dass du sie nicht halten kannst und sie dich somit zu deinem Retter führen. Ich finde das einen spannenden Satz. Ich glaube, ganz oft sagen wir, ah, ist doch super, halte gefälligst die 10 Gebote. Und ich habe noch eine Bibelstelle aus Römer 3, da steht Folgendes. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Und dann heißt es in Römer 3, Vers 20, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir das Gesetz Gottes kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Leute, das ist entspannt, oder? Hey, ganz ehrlich, wie oft habe ich schon versucht, krampfhaft das zu tun, was Gott möchte. Ich will nicht sagen, dass die 10 Gebote nicht wichtig sind. Gar, versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich krampfhaft versuche, das zu halten, oh, wie oft falle ich auf die Nase. Und dann schreibt der Paulus im Römerbrief, je mehr ich das Gesetz Gottes kenne, desto mehr erkenne ich, dass ich schuldig bin. Und wenn man mal bei den 10 Geboten weiterguckt, 2. Mose 20, ein paar Kapitel später, fangen die Opfer an. Gott hat klar eingesetzt, Schuld muss bezahlt werden, muss bestraft werden. Und das ist das Schöne, deswegen führt uns das zu Jesus, weil genau das Jesus getan hat. Jesus war bereit, sich für uns am Kreuz zu Tode zu lieben, damit wir nicht krampfhaft versuchen müssen, die 10 Gebote einzuhalten, sondern in den Augen Gottes sind wir durch Jesus eigentlich gerecht, gerechtfertigt. Warum? Weil wir den in unserem Leben haben, der alles bezahlt hat, was zu bezahlen war, nämlich die Schuld, die vor Gott und uns steht. Und das entspannt ganz arg. Das andere ist, ich habe mal noch ein bisschen rumgesucht und habe Folgendes gefunden. Das Schöne ist ja, ich bin durch Jesus von der Sklaverei der Sünde befreit worden. Und wenn die 10 Gebote mich auf Jesus hinweisen, dann könnte ich auch eine neue Überschrift bringen, und zwar befreit, um frei zu leben. Und der Paulus schreibt in Epheser 5, dass wir Kinder des Lichts sind. Und wiederum beim Rumsuchen für diese Predigt habe ich Folgendes gefunden. Das finde ich richtig cool. Möchte euch gerne daran teilhaben lassen. Da schreibt einer so über die 10 Gebote eine Frage, wozu wurden wir befreit? Dann hat er Folgendes gemacht. Die Gebote 1 bis 3. Wir wurden befreit, Anbeter und Diener des einzig wahren Herrn zu sein. Geht ja los, ne, 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott und so weiter. Das 4. Gebot ist, als den Sabbat heiligen, hat er Folgendes aufgeschrieben. Wir wurden befreit, in Gott Ruhe statt Mühe und Qual zu finden. Ich finde, das hört sich gut an, oder? Das 5. Gebot, Vater und Mutter ehren. Wir wurden befreit, Autoritäten zu achten und wertzuschätzen, statt uns selbst zu erheben und selbst zu bestimmen. Das 6. Gebot, nicht töten. Wir wurden befreit, Lebensspender statt Lebenszerstörer zu sein. Das 7. Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Wir wurden befreit, Treuhalter statt Bündnisbrecher zu sein. Das 8. Gebot, wir wurden befreit, Geber statt Nehmer zu sein, du sollst nicht stehlen. 9. Gebot, wir wurden befreit, Verkündiger der Wahrheit zu sein, statt der Lüge. Und jetzt sind wir bei dem Gebot, um das es heute geht. du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Jetzt denkt ihr vielleicht, ah cool, es geht nur um einen Vers, die Predigt wird kurz. Falsch. Lehnt euch gemütlich zurück. Wenn es gehen würde, sagen, nehmt euch einen Kaffee, einen haben wir gerade nicht. Aber nehmt euch die Zeit oder lehnt euch gemütlich zurück, wir starten. Ich möchte diesen Vers ein bisschen auseinanderpflücken. Und ein Wort, was in diesem Vers vorkommt, ist dein Nächster. Und die Frage, die ich uns mitgeben will, ist, wer ist eigentlich dein Nächster? Ja, meine Verwandten, meine Familie, klar, natürlich, aber nicht nur. Meine Freunde, die Leute aus deiner Gemeinde, der rechts und links neben dir sitzt, ja, aber nicht nur. Und jetzt kommt's, und das hat Jesus in einem Gleichnis auf den Punkt gebracht. Ich glaube, manche kennen das vielleicht, Lukas 10, Gesundheit. Lukas 10, das steht da nicht, sondern Lukas 10, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da geht einer von Jerusalem los, wird überfallen, kriegt einen Knüppel über die Birne gezogen. Und dann kommt so ein toller Pfarrer, ne? Und der lässt ihn einfach liegen, weil er will jetzt im Gottesdienst. Dann kommt noch einer vorbei, hat auch gerade keine Zeit. Und dann kommt der Samariter, den die Juden eigentlich nicht mögen, und der kümmert sich um ihn. Und die Geschichte hat Jesus erzählt auf die Frage, wer ist eigentlich mein Nächster? Der Nächste, können Sie auf den Punkt bringen, ist jeder. Dein Arbeitskollege, dein Studienkollege, dein Klassenkamerad, dein Nachbar, der die beim Aldi die Sachen in die Kasse tippt, das ist mein Nächster. Und jetzt wird es ein bisschen blöd, weil es gibt ja vielleicht auch Leute, die kann ich nicht so toll leiden. Und wir sortieren ja gerne aus, ne? Also den finde ich ja ganz nett hier. Aber die, ja. Also war nur ein Beispiel, ne? Nicht, dass ihr da rumschimpft hier mit mir. Ja, wir sortieren gerne aus. Und es ist ja auch nicht einfach, die gern zu haben, die uns auf den Wecker gehen. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Ich weiß, von was ich rede. Die gern zu haben, die mir sowas von auf den Senkel gehen, ich sag's euch, das ist mühsam. Und ich werde oft schuldig. Und jetzt hat man ja gesagt, es ist einfach, die gern zu haben, die gut mit uns umgeben. Aber die gern zu haben, die uns auf den Keks gehen. Boah, mein Nächster. Also, wir können uns das nicht raussuchen, sondern das betrifft jeder. Und dann haben wir aber auch in dem Gebot noch stehen, nicht falsch Zeugnis reden. Zeugnis ist ja so ein Begriff, ne? Kennen wir aus der Schule. Und wenn man manchmal so in Gemeinden unterwegs ist, dann heißt es, wer will denn Zeugnis geben? Das ist ein typisch christliches Wort, ne? Wo, wenn man das hört, natürlich gibt es in der Schule ein Zeugnis, aber es hat nichts mit dem Zeugnisgeben der Gemeinde zu tun. Ja, sondern dann möchte ich erzählen, was habe ich mit Jesus erlebt. Ich möchte davon berichten. Und als dieses Gebot entstanden ist, dann war dieser Satz, nicht falsch Zeugnis reden, noch von einer ganz anderen Bedeutung wie heute. Warum? Weil damals gab es keinen Videobeweis, es gab keine Fotos. Wenn man irgendwie eine Gerichtsverhandlung hatte, da war das wichtigste Beweismittel eben der Zeuge. Und er konnte durch seine Aussage auch das so bringen, dass die Person, die da vor Gericht saß, auch hingerichtet worden ist. Also einen ganz anderen Schwerpunkt, als es heute so der Fall ist. Heute haben wir viele Möglichkeiten, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und deswegen habe ich überlegt, wie können wir denn dieses Gebot, du sollst nicht was Falsches über andere erzählen, so ein bisschen aufdröseln. Und ich habe verschiedene Punkte, die ich euch jetzt gerne mal sagen möchte. Und ihr dürft überlegen, passt es oder passt es nicht. Wenn ihr sagt, oh, jetzt übertreibt er, dann dürft ihr mir es nachher gerne sagen. Ich habe überlegt, was steckt denn alles drin in diesem nicht falsch Zeugnis reden? Die Kurzform ist ja, du sollst nicht lügen. Ja? Und das eine ist, alles, was du Unwahres über deinen Nächsten sagst. Und jetzt kommt's, auch wenn es eine kleine Übertreibung oder eine kleine Untertreibung ist, was er oder sie getan hat, ist das eine Übertretung von diesem Gebot. Puh. Ich möchte nicht spitzfindig sein, ja. Aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, wenn ich über den Hansi etwas erzähle Und ich stelle ihn auf ein Podest und was der alles kann und was der alles ist und macht und dies und jenes. Und ich übertreibe, dann tue ich in dem Fall genau das, was Gott nicht möchte. Ich rede was über den Hansi, was eigentlich gar nicht wirklich stimmt. Oder umgekehrt, ich sage zu wenig. Und wenn es darum geht, was Falsches sagen, ich glaube, die schlimmste Form davon ist eben, wenn man Dinge bewusst falsch aussagt über andere, um letzten Endes diesem jemand zu schaden, warum auch immer. Ich möchte sogar noch weitergehen. Ich würde auch sagen, dass Lästern mit dazugehört. Warum? Weil wenn ich über jemand lästere, dann geht es in der Regel darum, dieser Person Schaden zuzufügen. Und der Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief Folgendes. Außerdem gewöhnen sie sich sonst an, faul zu werden und ihre Zeit damit zu vertrödeln, mit den Nachbarn zu tratschen, sich neugierig in die Angelegenheiten anderer einzumischen und Dinge zu sagen, die sie nicht sagen sollten. Das ist eine modernere Übersetzung. Andere Übersetzung heißt es, man redet über was, was eigentlich gar nichts angeht. Ganz ehrlich, das kann ich gut. Ich kann gut über Dinge von anderen reden, obwohl mich das eigentlich gar nichts angeht. Oh, und das ist manchmal so schwierig. Wenn ihr da eine gute Lösung habt, dann dürft ihr mir das nachher gerne beim Kaffee weiter sagen, wie ihr damit umgeht. Was würde ich noch unter dieses Gebot mit reinnehmen? Schmeichelei? Ja, ich schmier da jemand Honig ums Maul. Ja, ich erzähle ihm irgendwas. Warum? Letztendlich, um ihn mit dem Finger zu wickeln, um zu manipulieren. Und das funktioniert. Ich habe in der Gemeindefreizeit ja was gesagt. Da ging es mir nicht darum zu manipulieren. Aber es hat funktioniert. Ich habe gesagt, ich werde gern zum Essen eingeladen. Das ist mir in Wendlingen manchmal passiert. Und dann kamen wirklich Leute nach dem Gottesdienst und haben mich eingeladen. Ich finde es cool. Aber mir ging es nicht darum, jemanden zu manipulieren. Ja? Aber wenn ich das ausnutzen will, dann kann ich Menschen mit dem, was ich sage, manipulieren bis zum geht nicht mehr. Und deswegen bin ich überzeugt, wenn heute ein Adolf Hitler auftauchen würde, der könnte die Menschen manipulieren in unserem Land. Warum? Weil wir nichts dazugelernt haben. Und deswegen haben wir auch eine Verantwortung. Wenn wir hier vorne stehen, haben wir eine Verantwortung. Manipuliere ich die Leute oder manipuliere ich sie nicht? Und ich arbeite überwiegend mit Kindern und da ist die Gefahr noch viel größer. Weil Kinder nehmen ganz vieles als bare Münze. Und wenn ich gut reden kann, dann kann ich die so manipulieren, wie ich das will. Aber das ist nicht in Ordnung. Heuchelei wäre ein Punkt. Falsche Lehre. Ja, wir reden etwas über die Bibel und wir sagen, das ist Wahrheit. Und ich glaube, dass das, was in der Bibel Wahrheit ist. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen sagen zu einer Auslegung aus der Bibel, das ist Wahrheit. Und andere würden die Stelle ganz anders auslegen. Wir hatten jetzt recht. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gesagt, aber es bringt es noch mal ein bisschen auf den Punkt. Ich hatte meine Kinderbibelwoche und dann ging es darum, wie werde ich denn Christ? Und dann sagen mir die Kinder, das machen sie meistens durch die Taufe. Warum? Weil das hat die Lehrerin gesagt. Und jetzt gucken wir, was sagt die Bibel. In der Bibel steht ein bisschen was anderes drin. Und jetzt haben wir ein Problem, weil es kann ja nur eins stimmen. Was ist denn jetzt Wahrheit? Und deswegen möchte ich uns auch bitten an dieser Stelle, dass wir uns auch immer wieder überprüfen lassen. Ist denn das, was wir verkündigen, ist das denn wahr? Und auch das ist, glaube ich, nicht neu, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt. Wenn wir vorne predigen, haben wir auch einen Teil Irrlehre drin. Nicht bewusst. Aber das, was ich euch weitergeben kann, ist nur das, was ich verstanden habe. Natürlich haben wir alle den gleichen Heiligen Geist, gar keine Frage. Aber ich habe manches verstanden, dafür habe ich anders noch nicht verstanden. Und ich kann nur das weitergeben, was ich verstanden habe. Und ich maß mir nicht an, zu sagen, dass ich immer alles bis ins Kleinste kapiere, weil ich an vielen Stellen Gott eben nicht verstehe. Was würde noch darunter fallen? Betrug würde ich mit reinnehmen. Da habe ich was gefunden, das finde ich nett. Steuererklärung. Wie ehrlich bin ich bei der Steuererklärung? Ich bin froh, dass ich die nicht machen muss, macht mein Missionsleiter. Der ist Steuerberater, der hat Ahnung, weil ich muss alles Mögliche ausfüllen, aber ich habe keine Ahnung. Oder ich verkaufe was bei eBay, aber ich verschweige, dass das Gerät, was ich da verkaufe, vielleicht doch ein paar Mängel hat. Halbwahrheiten und so weiter. Jede Art der Lüge, auch die sogenannten Notlügen. Das ist interessant, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, dann kommt es manchmal, Notlügen sind nicht so schlimm. Warum? Weil das sagt ja schon der Name, das ist eine Notlüge, weil da ist eine Not und deswegen muss ich lügen. Aber auch das fällt da drunter. Notlügen sind genauso Lügen. Punkte, wo wir sagen, boah, weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Und wenn ich mir jetzt die Bibel angucke, das finde ich so das Lustige, das war eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, guck, was für Lügengeschichten gibt es denn in der Bibel? Ha, fällt euch einer ein? Was für eine Geschichte aus der Bibel kennt ihr, wo gelogen wird? Bitte? Hananias und Sapphira. Was noch? Esau und Jakob? Abraham? Noch was? Adam und Eva? Haben die gelogen? Da gibt es noch eine ganz bekannte Geschichte. Petrus, der Jesus verleugnet hat. Josef und seine Brüder. Also wir merken... Bitte? Samson. Ganz ehrlich, ich bin so froh, dass die Geschichten der Bibel stehen. Alles entspannt dermaßen, weil das sind alles keine Helden. Und das finde ich das Spannende, was ich habe das alles nochmal so ein bisschen durchgelesen. Abraham sagt ja zweimal, Sarah, sag einfach, du bist meine Schwester, weil er wollte keinen Ärger kriegen. Die Brüder von Josef haben Josef verkauft, haben die Klamotten zerrissen, in Blut getränkt. Und irgendein Diener muss das dem Papa bringen. Und sie haben nicht gesagt, was Sache war. Petrus, der sogar an einer Stelle schwört, ich kenne diesen Jesus nicht. Und wenn wir mal gucken, was ist aus Abraham geworden? Wow. Was aus Petrus geworden? Wow. Was hat Gott aus dem Leben von Josef gemacht und aus dem Leben seiner Brüder? Okay, Hananias und Sapphira, die lassen wir jetzt mal außen vor. Boah, ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, erwähne ich die beiden, aber das kam mir von euch, ne? Da kann man jetzt echt ein Fass aufmachen mit den beiden. Die haben den Acker verkauft und als Petrus gefragt hat, ist das alles, hat Hananias ja gesagt. Und dann ist er tot umgefallen. Und wisst ihr, an keiner Stelle steht, dass sie das ganze Geld abgeben mussten. Hat er vielleicht gedacht, dann stehe ich besser in der Gemeinde da. Dann kommt seine Frau, gleiche Frage, ist das alles? Ja. Fällt tot um. Ganz ehrlich, ich habe ein Problem mit dieser Stelle. Wenn das... Und das ist so die spannende Frage bei dieser Stelle, hat Gott die beiden tot umfallen lassen oder nicht? Wenn Gott immer so handelt, dann wären hier noch mehr Plätze frei heute Morgen. Dann müsst ihr doch nicht meiner Predigt zuhören. Merkt ihr was? Ich finde es eine Herausforderung, diese Stelle. Können wir bei einem anderen Gelegenheit mal drüber predigen? Ich habe echt ein Problem damit, sage ich ganz ehrlich. Aber ich bin froh, dass diese Geschichten in der Bibel stehen. Weil das macht es für mich an vielen Stellen einfacher, mich auch mit Leuten wieder zu identifizieren. Aber die Frage ist, gibt es auch Geschichten der Bibel, das widerspricht jetzt, aber wo es um gute Lügen geht? Gibt es gute Lügen in der Bibel?
David hat sich für irre dargestellt vom anderen König.
David hat es als irre dargestellt vom anderen König. Noch was? Muss ich mir ein bisschen überlegen, oder? Rahab in Jericho, die Kundschaft versteckt hat, dann kommen die Soldaten und sie sagt, ja, die waren hier, aber die sind schon weg, ihr müsst aus dem Tor in die Berge. Und die Soldaten gehen. Die hat eiskalt den Soldaten vom König ins Gesicht gelogen. Dann gibt es die Hebammen, 2. Mose, die Erstgeborenen töten sollten. Sie haben es nicht gemacht. Und als sie vor den König treten mussten, haben sie gesagt, ha, die Frauen sind viel schneller als wir. Wenn wir kommen, sind die Jungs schon alle geboren und dann sind die irgendwie weg. Eiskalt dem König ins Gesicht gelogen. Wo kommen wir denn da hin? Aber wisst ihr was? Und das finde ich so das Spannende, die Rahab, die taucht ja bei den Glaubenshelden auf, Hebräer 11. Obwohl sie eiskalt gelogen hat. Die Hebammen, die werden belohnt. Gott segnet sie. Aber, und das ist der Unterschied, zum Beispiel zwischen der Lüge von Abraham, weil er hat auch mal gesagt, das ist meine Schwester, und der Lüge von den Hebammen oder von der Rahab. Beim Abraham ging es darum, er hatte Schiss, dass er Ärger kriegt. Deswegen hat er den Mund gehalten. Bei den Hebammen und bei der Rahab ging es darum, andere zu schützen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht sagen, ha, wenn ich lüge, um die anderen zu schützen, dann ist es okay. Nein, das sind Ausnahmesituationen. Und ich behaupte mal, ohne dass ich es weiß, ich glaube, dass wir so eine Ausnahmesituation die meisten noch nie erlebt haben. Es gibt diese Ausnahmesituationen. Nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg, wo Menschen Juden versteckt haben, Soldaten kommen. Wie oft hat man Soldaten angelogen? Aber ich finde es ganz wichtig, bei den Hebammen, bei der Rahab, es wird nicht die Lüge in den Vordergrund gestellt. Bei den Hebammen war es das Vertrauen in Gott, weil sie waren Gott gehorsam. Dafür werden sie belohnt, nicht für die Lüge. Ja, und es gibt Situationen, da kann ich nur falsch entscheiden. Wenn die Hebammen die Jungs umgebracht hätten, hätten sie was gemacht, was nicht in Ordnung ist. Dass sie den König anlügen, ist genauso falsch. Sie können eigentlich gar nicht das Richtige machen. Aber ganz wichtig, Gott belohnt nicht die Lüge, sondern das Gottvertrauen. Das, was bei den bei den Hebammen, auch bei der Rahab rauskam. Diesen Punkt zu sehen, sie wollen Gott gehorsam sein. Sie haben kapiert, um was es hier geht. Und deswegen, glaube ich, können wir über diese Situation reden. Aber ich glaube, das braucht es gar nicht, weil wir in solchen Situationen sehr wahrscheinlich nie erleben. Und das andere ist, dass wir auch an dieser Stelle getrost uns auf Gott verlassen dürfen, dass er uns das gibt, was wir antworten sollen. Die Frage, die mir doch gestellt hat, was eigentlich meine Motivation eben nicht, die Wahrheit zu sagen. Was für Motive gibt es denn? Und ich habe mal so ein paar rausgefunden, die möchte ich nur kurz aufzählen. Könnt ihr nachher gern beim Kaffee drüber reden. Das eine ist Neid. Der andere hat was, was ich nicht habe. Geld, Einfluss, Ehre, Anerkennung, eine gewisse Position. Hätte ich auch gerne. Und weil ich das nicht habe, dann lege ich dem anderen Steine in den Weg. Oder aus Angst, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann kriege ich vielleicht Ärger. Ich möchte keine negativen Konsequenzen, deswegen sage ich lieber die Unwahrheit. Und ich habe Kinder manchmal gefragt, was ist denn einfacher, die Wahrheit zu sagen oder zu lügen? Wisst ihr, was die Kinder meistens sagen? Zu lügen. Ja? Mich hat es erschrocken, ganz ehrlich. Aber warum? Weil es in manchen Punkten einfacher ist. Wenn ich jetzt dem Arno in seiner Praxis einen Bohrer klaue und ich sage ihm, gut, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, aber ist jetzt egal, ist ja nur ein Beispiel. Ja? Ganz ehrlich, jetzt müsste ich hingehen und sagen, Arno, du, dieser Bohrer ist in meine Tasche gefallen. Nein, wäre auch nicht die Wahrheit. Und dann sage ich doch lieber, ich war es nicht. Ist doch viel einfacher. Aber ich hab Angst, dass die Wahrheit rauskommt. Und wenn sie rauskommt, puh, blöd, ne? Meine Motivation, manchmal kann es auch Rache sein. Ich glaube, wir würden das eher so nennen, ich will dem anderen eins auswischen. Aber ich glaube, im Grunde geht es genau darum. Und da haben wir Römer 12, da heißt es, nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben, überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. Der Heiligen Schrift steht, die Rache ist mein, ich werde Vergeltung üben. Auch das dürfen wir getrost Gott überlassen. Ich glaube, es gibt Situationen, da bringt mich der andere an den Punkt, da kann ich ihm nur noch das Böse an den Hals wünschen. Ich glaube, die Situationen gibt es. Aber auch da dürfen wir die Bibel ernst nehmen, wir dürfen es getrost Gott überlassen. Und das ist einfach gesagt, ich weiß. Und Gott hat uns auch nie versprochen, dass es alles easy wird, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Aber ich darf auch das getrost ihm überlassen. Und das Ganze mündet für mich letzten Endes auch in mangelndes Gottvertrauen. Und wenn ich die Geschichte von der Rahab zum Beispiel erzähle, und dann frage ich, stell dich mal vor, die Rahab hätte gesagt, ja, die beiden sind bei mir auf dem Dach. Was wäre denn passiert? Dann sagen die Kinder, die Soldaten hätten die geschnappt und die wären sehr wahrscheinlich hingerichtet worden. Das ist unser menschliches Denken. Und dann frage ich mal ganz ehrlich, würde Gott es hinkriegen, dass die beiden nicht gefunden werden? Natürlich! Natürlich kann er das. Ich weiß nicht, wer von euch Bruder Andrew kennt, der Bibelschmuggler. Ich habe das Hörbuch davon, ich finde es so beeindruckend. Und da gibt es genau solche Situationen, er hat einen Wagen voll mit Bibeln. Die Zöllner kommen, machen den Kofferraum auf, die Bibel liegen vorhin auf dem im Kofferraum und die sehen sie nicht. Die sehen sie einfach nicht. Hallo? Waren das unsichtbare Bibeln? Nein. Warum ist das passiert? Weil Gott das gemacht hat. Natürlich hätte Gott bei der Rahab die beiden Kundschafter retten können, auch wenn sie die Wahrheit gesagt hätte. Gar keine Frage. Und das ist so der Punkt. Ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, zumindest wenn ich an mich denke, ich traue manchmal Gott nicht so alles zu. Also man muss ihm mal unter die Arme greifen. Weil Gott hatte so viel zu tun. Und ich weiß doch im Grunde manchmal viel besser, was gut ist. Und dann zu merken, nee, ist eigentlich nicht. Und auch da merke ich immer wieder, bin ich am Lernen, das Gott zu überlassen, weil Gott macht es gut. Weil der Punkt ist ja, wenn ich eben nicht die Wahrheit sage, dann hat das Konsequenzen. Zum einen schade ich damit anderen. Hat was mit Verletzung zu tun, Misstrauen, Enttäuschung, Tod. Also nicht, dass einer tot umfällt, aber Rufmord. Da wird was über andere in die Welt gesetzt. Und wenn es mal gesagt ist, dann ist es gesagt. Und ich glaube, uns geht es an der Stelle alle ähnlich. Manches wird man gern zurücknehmen, oder? Wie oft saß ich in meiner Wohnung und habe gedacht, warum habe ich das gesagt? Und ich kann mich entschuldigen, wie oft, so oft ich will, aber ich kann es nicht mehr zurücknehmen, weil es ist raus. Wie oft muss ich lernen, mir selbst zu vergeben, weil ich gemerkt habe, ich habe da Mist gebaut, habe was rausgelassen, was eigentlich gar nicht so gut war. Wenn ich immer wieder zu dem Punkt komme, nicht die Wahrheit zu sagen, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, gesunde Beziehungen zu führen. Die Frage ist immer, kann der andere mir trauen oder nicht? Und dieser Satz, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, da ist was dran. Wenn die Leute mich als den kennen, der sowieso immer nicht ganz die Wahrheit sagt, dann ist immer die Frage, stimmt das, was er jetzt sagt oder nicht? Und ich finde es manchmal spannend, ich erzähle bei Kindern ganz oft aus meinem Leben. Ich habe irgendwann mal was erzählt von Afrika, Südafrika, wo ich war. Und dann kommt ein Kind und sagt, das stimmt doch gar nicht. Sag ich, wie kommst du denn da drauf? Das hast du doch gar nicht erlebt. Sag ich, doch, das habe ich. Ich kann es jetzt zwar nicht beweisen, aber ich habe es. Und dann sage ich, warum soll ich euch denn anlügen? Wenn ich euch jetzt anlüge, dann glaubt ihr mir nachher vielleicht nicht, ob ich von der Bibel erzähle. Deswegen, ich möchte die Wahrheit sagen. Und nicht immer nur die Dinge, die gut laufen, auch das, was nicht so gut läuft. Können die anderen sich auf das, was ich sage, verlassen? dass ich sie nicht anschwindle, um den Finger wickel. Und das andere ist, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann besteht die Gefahr ganz schnell, dass ich mich wieder in so eine Form von der Sklaverei begebe. Weil ein Punkt ist es ja, wenn ich anfange mit Lügen, dann muss ich echt ein gutes Gedächtnis haben. Weil dann sage ich dem Simon das und wenn der Arne mich fragt, muss ich mir das gleich erzählen. Weil sonst habe ich ein Problem. Also entweder muss ich mir das dann aufschreiben oder ich sage gleich die Wahrheit. Weil das Problem ist ja, dass ich mich dann in ein Netz verstricke und ich komme da nicht mehr raus. Und wenn es dann rauskommt, dann habe ich echt ein Problem. Und das ein Punkt noch. Letzten Endes, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann sündige ich auch gegen Gott. Menschen kann ich was vormachen. Ganz ehrlich, ich kann euch noch so viel erzählen, was ich will. Wie gut es mir geht und was ich alles habe. Ihr könnt mir glauben oder nicht. Gott kann ich nicht hinters Licht führen. Ihr kennt vielleicht die Stelle 1. Samuel 16, wo der Samuel einen neuen König raussuchen soll und alle Brüder von David waren nix, wo dann der Satz kommt, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott schaut das Herz an. Und wisst ihr, ich finde auch das entspannt mega. Ich brauche Gott nichts vorzuspielen. Das brauche ich nicht, weil er weiß doch sowieso. Warum soll ich denn anfangen, Gott irgendetwas vorzuspielen? Das funktioniert nicht. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir so ein paar Sachen über diesen einen Vers gehört. Und das eine ist, glaube ich, erkenne immer wieder, du brauchst Jesus. Wir sind abhängig von Jesus. Das zweite, erkenne, dass das Einhalten der Gebote nicht die Bedingung ist, dass du gerettet bist. Sondern die Rettung haben wir durch Jesus. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns hilft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das, wo ich immer wieder drauf zurückkomme in meinem Leben, ich brauche Gott. Ich brauche Jesus in meinem Leben, damit mein Leben gelingt. Und noch ein Punkt, erkenne, dass Gott es die Gebote gegeben hat zu unserem Besten. Jesus sagt in Johannes 15, ihr haltet an meine Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters und halte so an seiner Liebe fest. Das ist das Schöne, wir müssen uns nicht krampfhaft bemühen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Weil dann wird es, glaube ich, echt verkrampft. Wir dürfen ein befreites Leben führen. Und das ist so mein Wunsch, dass wir befreit durch unser Leben gehen. Nicht als perfekte Menschen, sondern dass wir auch dazu stehen, wo wir Mist bauen. Warum? Weil wir wissen, wir haben den Gott in unserem Leben, der diese Welt gemacht hat. Und Paulus schreibt, es wohnt die Kraft in uns, die Jesus vom Tod zum Leben erweckt hat. Und da geht es schon um nicht eine kleine Kraft. Und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Und jetzt wünsche ich dir für die kommende Woche, dass du gelassen in den Montag hineingehst, weil du weißt, auch wenn es mal schief läuft, wenn ich über andere was erzählt habe, was nicht richtig war, mein Gott, der lässt mich nicht hängen. So mit dem darf ich das wieder in Ordnung bringen. Ich möchte gern beten. Jesus, vielen Dank, dass wir die Regeln aus der Bibel haben, die uns eigentlich dazu helfen sollen, ein Leben zu führen, was dir gefällt. Und dann kommen wir immer wieder an den Punkt, dass wir merken, wir schaffen das gar nicht. Wir sind abhängig von dir. Und darum möchte ich beten für die Woche, die vor uns liegt, Jesus, dass wir erleben dürfen, dass du uns in allen Situationen begegnest, dass du uns hilfst, die Wahrheit zu sagen, so zu leben, wie es dir gefällt. Und damit das gelingt, brauchen wir dich. Vielen Dank, dass du mitgehst. Amen.